Liebe Brüder und Schwestern, wir sollen also vollkommen sein. Ähnlich haben wir in der ersten Lesung gehört, dass wir auf uns achten sollen, dass wir heilig sein sollen. Ein erstaunlicher Anspruch, der da an uns gerichtet ist, und man könnte ihn oberflächlich verstehen als, nun, mach mal keinen Blödsinn, halt dich ein wenig an die Gebote, aber es ist etwas ganz anderes, Innerlicheres gemeint. In der zweiten Lesung hören wir dann, ist noch einmal anders formuliert, dieselbe Wirklichkeit, wir sind Tempel des Heiligen Geistes. Gott möchte in uns wohnen, mit uns wohnen und in uns wirken. Wir gehören ihm an. Und das muss unser ganzes Leben von innen her umgestalten. Und genau das meint Jesus in der Bergpredigt, wenn er verschiedene Weisungen aufgreift. Euch ist gesagt, und dann zitiert er ein Gesetz. Und dann formuliert er weiter, ich aber sage euch. Und damit hebt er das Alte nicht auf, sondern macht es, wie wir letzten Sonntag auch schon gehört haben, scheinbar noch einmal radikaler, noch einmal strenger, als wenn eben die Latte weiter hochgesetzt würde. Wir verstehen Jesus nur, wenn wir sehen, was er wirklich möchte. Er möchte, dass wir selbst vom Heiligen Geist erfüllt leben. Dass wir mit dem leben, der uns ja gegeben ist. Dass wir gottgemäß, gottähnlich leben. Und so auch hier heute das Gebot der Liebe. Und es ist interessant, dass wir drei Entwicklungsstufen, die eigentlich Entwicklungsstufen wohl auch der Menschheit gewesen sind, in Bezug auf das rechte Verhalten dem anderen gegenüber, hier formuliert hören. Zuerst einmal das Gebot Aug für Auge, oder wir sagen im Deutschen oft Zahn, Aug um Auge, Zahn um Zahn. Und dieses Gebot, das ja ein biblisches ist, ist zu seiner Zeit ein großer Fortschritt gewesen. Zu seiner Zeit wurde damit geregelt, wenn dir einer Unrecht tut, darfst du deswegen nicht gleich seinen ganzen Clan vernichten. Darfst du deswegen nicht gleich eine Feindschaft für alle Ewigkeit aufrichten. Aug um Auge, Zahn um Zahn. Das, was dir geschehen ist, so hieß es damals, darfst du auch dem anderen antun, aber nicht mehr. Eine recht einfache, harte, aber doch eine Art von Gerechtigkeit, die hier eingeführt wird. Die Blutrache, wo der ganze Clan ausgelöscht wird, hat damit eigentlich sein Ende. Eine Gerechtigkeit, könnten wir sagen. Und manches Mal hängen wir dem ja auch an. Vielleicht mehr unbewusst als bewusst. Und doch wünschen wir dem anderen dasselbe, was uns geschehen ist. Wir gönnen es ihm. Wir freuen uns, wenn es ihm droht. Und wenn einer, der Unrecht tut, stirbt, dann freuen wir uns auch. Wir haben es vor kurzem erst wiederum erlebt in Hanau, dieses furchtbare Verbrechen. Und als dann durch die Nachrichten die Botschaft ging, dass der Täter umgekommen ist, waren wir da nicht erleichtert? Wir dürfen erleichtert sein, weil die Gefahr zu Ende ist. Aber wir waren auch erleichtert aus einem Gefühl der Rache heraus. Und das ist nicht das, was das Herz Gottes bewegt. Und deswegen auch unseres nicht bewegen sollte. Aug um Auge, Zahn um Zahn, ein urarchaischer Fortschritt im Verhalten miteinander. Aber zum Glück führt der Herrgott uns weiter. Eine nächste Stufe, die wir hier gehört haben, du sollst deinen Nächsten lieben. Für uns ganz ein alltägliches Gebot, auch ein alltägliches Denken und Ringen in uns selbst, dass wir das tun. Ursprünglich war dieses Gebot, vermutet man heute, gemeint für die innerhalb der eigenen Gruppe, des eigenen Clans, des eigenen Stammes oder Volkes. Da war der Nächste zu suchen. Die anderen waren die in der Ferne. Den Nächsten innerhalb der Gruppe sollte man gut sein. Die draußen standen auf einem anderen Blatt. Gegen die konnte man Krieg führen. Da konnte man auch einmal einen umbringen und stolz darauf sein. Wir kennen die Lieder, wo David und Saul geehrt werden, wie viele Tausende sie erschlagen haben. Das war damals gar nicht so im Blickfeld, dass das doch nicht geht. Auch den, der nicht zur eigenen Gruppe gehört, den müssen wir doch ehren und achten. Und so formuliert Jesus, was freilich auch im Judentum schon anfänglich gedacht worden ist, euch ist gesagt, du sollst deinen Nächsten lieben und deine Feinde hassen. Ich aber sage euch, liebt eure Feinde und betet für die, die euch verfolgen. Und dann fügt er hinzu, damit ihr Söhne eures Vaters im Himmel werdet. Jesus formuliert es so deutlich wie damals noch niemand und wie eigentlich, meine ich, bis heute unerhört in der Menschheitsgeschichte. Die Feinde lieben. Ja, geht denn das? Gibt es denn das, Feinde zu lieben? Eine Achtung vor dem Feind zu haben? Das gibt es tatsächlich, auch in manchen anderen außerchristlichen Kulturen, möchte ich sagen, gibt es eine Achtung, einen Respekt vor dem Feind. Aber dass man ihn lieben soll, ist etwas ganz Neues. Und da lohnt es sich, und ich glaube, ist auch nötig, ein wenig hinzuschauen, was denn diese Liebe bedeutet und auch, was sie nicht bedeutet. Die Liebe bedeutet nicht, dass wir das tun, was der Feind oder der uns Böses antut, von uns erwartet. Die Liebe bedeutet scheinbar aber wohl, das zu tun, was Gott hier von uns erwartet. Und was ist das? Es ist nicht als erstes ein Gefühl, wie wir heute manches Mal denken, wenn wir das Wort Liebe hören. Es ist nicht Sympathie oder Zuneigung. Der Feind, er bringt mit sich, dass wir ihn nicht sympathisch finden, zumindest meistens. Dass wir ihm nicht von Herzen zugewandt sind. Aber wenn wir mit Gott sind, dann bittet Jesus uns, dass wir seine Perspektive einnehmen, eben auch für den Feind, der unser Feind ist. Oder vielleicht noch schwieriger, noch schlimmer, der Feind unserer Lieben, für die wir leben, für die wir Verantwortung übernommen haben. Gottes Perspektive auf den, der da uns Feind sein kann, ist die, dass selbst dieser andere sein Kind ist, von ihm geschaffen wurde. Von ihm geschaffen wurde, um ewig mit ihm zu sein. Ewiglich dann auch eines Tages, eines ewigen Tages im Himmel. Und wenn wir das überlegen, was denn das heißt, dieser andere, der mir vielleicht Feind ist, ist von Gott geliebt als sein Kind. Und wenn wir dann ein wenig mit Gott sind, und das, ich glaube, wir dürfen auch sagen, ein wenig nachempfinden, wie Gott diesem Menschen gut ist, für diesen Menschen hofft, leidet, wenn dieser Mensch Unrecht tut, weil er ihn liebt, dann verstehen wir, was Jesus hier sagt. Liebe deine Feinde, gönne ihnen die Liebe Gottes. Gönne ihnen das Hoffen Gottes. Das Hoffen worauf? Dass sie zum Guten finden. Der Weg des Feindes ist ja erst einmal ein Weg, der sich gegen mich richtet. Meist aber auch ein Weg, der sich gegen das richtet, was Gott will. Ein Weg also, der auf unrechten Wegen geht. Ein Weg, der nicht hinführt zu einem Leben mit Gott. Und auch endgültig passt keiner in den Himmel, der Unrecht tut. Jeder braucht Läuterung, Vergebung. Und so gilt zur Feindesliebe nicht, dass wir den Feind lossprechen von aller Schuld, sondern dass wir ihm wünschen, ihm gönnen, dass er den Weg hinfindet zum Rechten. Dass er Verantwortung auch übernimmt für sein Unrecht. Es sieht, bereut. Und bei schlimmer Schuld ist dieser Weg der Reue einer, den wir uns vielleicht gar nicht recht vorstellen können. Ein schwerer, ein sehr schwerer. Ein Weg zur Läuterung nötig, damit auch er hinfindet zum Leben im Frieden Gottes. Und deswegen beten wir in der Kirche für alle, auch für alle Verstorbenen und mit Jesus, was uns oft gar nicht so bewusst ist, eben ganz besonders auch für die, die Unrecht tun oder getan haben, damit sie im Himmel nicht fehlen. Wer von euch Kinder hat, wenn eines der Kinder fehlt, was für ein Schmerz. Wie viel mehr für Gott, der doch noch ganz anders liebt als wir. Was für ein Schmerz wäre es für Gott, auch nur eines seiner Kinder würde fehlen. Auch eines der Kinder, die uns eben vielleicht Feind sind. Wenn wir so weit sind in unseren Überlegungen, vielleicht doch noch ein Gedanke, denn manchmal gibt es Feindschaft in unserem Leben, wo wir zutiefst verletzt sind, gekränkt, wo wir an Dingen tragen, weil uns ein anderer Mensch oder vielleicht mehrere andere Menschen Unrecht getan haben. Und wenn wir ein solches Gebot heute hören, könnten wir denken, dass Gott sagt, nun stell dich nicht so an, vergib und lass gut sein. Das tut Gott nicht. Gar nicht. Gott nimmt die Sünde ernst. Er sagt nicht, das war nicht schlimm. Er nimmt sie so ernst, dass er wegen der Sünde sogar ans Kreuz geht. Und so bittet Gott uns, dass wir uns auf den Weg machen, dem, der uns Unrecht getan hat, diese Vergebung zu gönnen. Da gibt es verschiedene Schritte, die bis hin zum Verzeihen eben führen sollen. aber die wir nicht überspringen können. Manchmal ist Zorn notwendig. Zorn, der ans Licht kommen lässt, wie sehr mir Unrecht getan ist. Der ein Mittel ist, dass die Wahrheit ans Licht kommt. Manchmal ist Distanz notwendig, dass ich dem anderen aus meinem Leben ein wenig fernhalte. Bis dahin vielleicht sogar, dass ich auch nicht mehr an ihn denke, nicht einmal für ihn beten möchte, weil ich merke, das tut mir nicht gut. Distanz kann manchmal nötig sein, um dem Feind gut zu sein. Und dann langsam, Schritt für Schritt, kann es manchmal erst möglich sein, dass ich dem anderen gut bin, die Güte Gottes gönne, dass ich es zulasse, innerlich für mich auch akzeptiere, dass er ein Kind Gottes ist. Übervorteilen, übereilen wir es nicht, überanspruchen wir uns nicht auf diesem Weg. Es kann ein langer Weg sein. Aber fangen wir an, indem wir Gott zutrauen, dass er selbst meinen Feind segnen möchte, weil er sein Kind ist. Ein hoher Anspruch, die Feindesliebe. Manchmal ein tiefes Ringen in unserem Leben mag das sein. Und doch, wenn wir es nicht täten, wenn wir uns nicht aufmachen würden dazu, würde in unserem Herzen eine Dunkelheit, ja, wie wir in der ersten Lesung gehört haben, ein Hass bleiben, der uns selbst am Leben hindert und der uns hindert, mit Gott im Frieden zu sein. Lassen wir zu, dass Gott einem jeden gut ist, selbst dem Feind. Amen.